So, los geht's. Herzlich willkommen im Kepler Salon zu diesem Abend. Fempop reichen 10% Musikerinnen in der Popmusik. Ich bin schon sehr, sehr gespannt, was wir dir heute alles hören werden. Mein Hintergrund ist nämlich der, ich bin Dekanin an der Bruckner Uni und da haben wir ja auch eine ganz tolle Jazz- und Improvisationsmusikabteilung. Und ich habe mir natürlich die Daten angeschaut, wie es nämlich bei uns heuer ausschaut, Aufnahmeprüfung, wer hat welche Instrumente bei uns belegt. Und das finde ich ganz, ganz spannend, werde das dann nachher natürlich auch noch einbringen in die Diskussion. Insofern bin ich heute ganz besonders neugierig, wie der Abend verläuft. Darf aber jetzt gleich meine beiden Gäste vorstellen. Wolfgang Dorninger ist Elektronikmusiker, Klangkünstler, hat ein Label, unterrichtet an der Kunstuni und ist eben Mitbegründer des SR-Archivs für österreichische Popmusik und über das wird er uns heute viel erzählen, was dort gemacht wird, nämlich schon seit sehr, sehr langer Zeit gemacht wird. Neben ihm Patricia Enigl alias Irradiation. Sie ist Elektronikmusikerin, DJ, hat auch ein Label gegründet, Temp heißt das Label, Clubhost, ja, eine sehr, sehr vielfältige Musikerin und wird aus ihrem Musikerinnen-Sein erzählen, nehme ich einmal an. So, zum Ablauf der Veranstaltung für alle, die heute zum ersten Mal da sind. Ich spreche in ein Mikro und das nicht, weil Sie mich sonst nicht verstehen würden. Sie würden mich wahrscheinlich sehr, sehr gut verstehen in diesem sehr, sehr gut dimensionierten Raum. Aber alle unsere Veranstaltungen werden aufgezeichnet. Man kann die nachhören im Internet, auf der Internetseite vom Kepler Salon. Und deswegen bitten wir Sie auch, wir laden Sie ja dann sehr, sehr herzlich ein zu einer Diskussion mit uns. Und da bitten wir Sie darauf zu warten, bis Ihnen ein Mikro gereicht wird, weil sonst hört man nämlich Ihr Statement nicht, wenn man sich das im Nachhinein anhören möchte. So, vielleicht alle, die da reingekommen sind, haben nicht gesehen, dass dort draußen eine wunderbare Wirtin am Tresen steht, die Kaffee, Getränke, alles Mögliche serviert. Wir gehen auch alle nicht gleich unmittelbar auseinander, sondern bleiben alle noch ein bisschen da und freuen uns, wenn sie auch mit uns da bleiben. So, ja. Ansonsten auch für alle, die das erste Mal da sind und nicht wissen, warum hier eigentlich kostenfreier Eintritt ist, was wir selber großartig finden, dass es so ist. Das liegt erstens daran, dass wir Subventionsgeber haben, nämlich die Stadt und das Land. Dann gibt es aber auch Sponsoren, die uns bei unserer Arbeit unterstützen. Und es gibt einen Freundesverein des Kepler Salons. Und der würde sich natürlich unglaublich freuen, wenn es noch mehr Freunde gäbe, die den Kepler Salon tatkräftig unterstützen. Genug davor reden. Ich gebe das Wort an den Wolfgang Dorninger und bin sehr gespannt, was er uns jetzt über das Archiv und über Fempop erzählen wird.
Ja, zum Archiv bin ich gekommen per Zufall, wie im Leben. Man schreibt für ein Musikmagazin und da gab es immer Anfragen betreffend der Musik, die schon ein bisschen älter war, und da konnten dann nur Johannes Diebon und ich Auskunft geben, was zum Beispiel so im österreichischen Progressive Rock oder im Punk der Fall war, als wir beide für das Cook Magazin geschrieben haben. Und Johannes hat damals Wirtschaftsinformatik studiert und hat gesagt, hey, wir programmieren eine Datenbank, und da kommt dann der ganze Underground-Stuff hinein. Und das haben wir dann auch gemacht, und ins Internet muss es auch vom ersten Tag an gehen. Und wir haben uns 1993 gegründet und waren vom ersten Tag an im Internet, und ich kann mich erinnern, dass ich die ersten 1000 Datensätze aus dem Kopf in die Datenbank hineingetippt habe. Und und wenn ich jetzt kurz mal Ihnen zeige, wie sozusagen unser Archiv ausschaut. Oh, ganze Seite. Oh Gott, ich hasse es. Irgendwo gibt es eine Präsentationstaste, aber die lasse ich jetzt aus. So schaut es da aus. Wir sind im Museumsquartier untergebracht, haben einige Stationen durchlaufen. Über kurz oder lang mussten wir feststellen, dass dieses Attribut Underground nicht zu halten war, weil einfach Künstlerinnen, die mit Underground begonnen haben, irgendwann vielleicht mal Mainstream geworden sind oder ihre persönlichen musikalischen Ziele verschoben haben und zum Beispiel so wie Peter Androsch aus Linz Opernkomponisten geworden sind oder experimentelle klassische Sachen. Und da konnten wir einfach nicht abschneiden. Also haben wir sehr viele breite Ränder, die völlig ausfransen. Was wir als SR hieß nicht sammeln in diesen schönen Wandkasten und in unseren Vinyltürmen, ist Volksmusik, klassische Musik, Schlager, Operette. Und sonst sammeln wir eigentlich alles, was so unter dem Synonym Popmusik zu greifen ist. Und wenn man jetzt da weiterschaut, da sieht man da sozusagen unser Archiv, so die ganzen Plattenkisten rechts, dann die CD-Geschichte und ein sehr schmaler Schlauch im Museumsquartier. Und im ersten Stock, also wo das Foto runtergemacht, haben wir dann unsere Büros, Zeitungsarchive etc. Wir sammeln alles, was mit Musik zu tun hat, vom Tonträger bis zum Zeitungsartikel, vom Band-Infoblatt zu Fotos. Im Grunde genommen, was wir in die Finger bekommen. Wir haben auch von der Extraplatte, glaube ich, ungefähr 150 Master-Tonbänder bekommen, wie sie sozusagen ihren Laden geschlossen haben. Was dann wirklich archiviert wird, das entscheidet sich dann immer heraus aus den Zielen, die wir haben. Grundsätzlich ist es so, dass wir unser Archiv lebendig sehen wollen. Also wir wollen haben, dass Leute vorbeikommen. Wir wollen haben, dass Leute in dem physikalischen Archiv Forschung betreiben. Jedes Jahr kommen sicher so zwischen 5 und 10 Studierende, ganz gleich aus welchen Feldern zu uns, um sozusagen bei uns vor Ort zu forschen. Gleichzeitig ist das Archiv mit ungefähr 16.000 Tonträgern gefüllt. Wir sind eine relationale Datenbank, das heißt, alle Daten verknüpfen sich miteinander, wenn sie verknüpft werden sollen. Das zeige ich dann mal ganz kurz. Wir haben ungefähr, das war vor 2 Monaten, da habe ich für einen Vortrag in Triest das vorbereitet, für den Salotto Wiener, da hatten wir 230.000 Datensätze. Das werden jetzt schon wieder ein paar tausend mehr sein. Wir haben 28.336 Personen erfasst und ich sagte jetzt nicht, dass das jetzt Musikerinnen sind, sondern das sind einfach auch Fotografinnen dabei, Plattenlabelbesitzerinnen etc. Gut, wir haben 18.270 Tonträger erfasst, 120.000 Songs ungefähr, ja. Wir sind auch ein Webportal, das kann man kann zugreifen, kostenfrei, www.sra.at. Wir haben alle Daten unserer Datenbank online greifbar, bis auf interne Informationen, die wir aus Datenschutzgründen, so private E-Mail, private Telefonnummern. Aber sonst, man kann sagen, also 99,99% ist auch online, diese Datenbank. Wir sind auch ein Informationsbüro, es rufen uns dauernd Leute an oder schicken Mails, hey, wisst ihr das und so weiter. Das sind ungefähr 20.000 Anfragen im Jahr, die meisten kommen per E-Mail und wenn ich sage 20.000 Anfragen, dann stimmt das nicht ganz genau. Eine Anfrage ist meistens 30 Anfragen, weil das ein ganz langer Thread wird, wie man so kennt bei Musikmaniacs. Also das haben wir mal auseinanderdividiert, würden wir da sagen, okay, dann hätten wir eigentlich nur, sage ich mal, 7.000er oder 6.000er, aber wir behandeln also jede Anfrage als Anfrage, auch wenn sie von der Person 30 Mal auf eine andere Art gestellt wird. Dann sind wir zum Teil auch Veranstalter. Wir machen so eine Serie, wo wir Expertinnen einladen, direkt aus dem Archiv heraus Musik aufzulegen. Da haben wir vor kurzem im Museumsquartier eine Veranstaltung gehabt, die hat geheißen Listen to Gold World. Da haben wir Künstlerinnen, also wir machen immer 50-50, 2 Frauen, 2 Männer, die sozusagen Österreicherinnen geworden sind, durch Migration oder durch Geburt, haben wir eingeladen, sozusagen eine Sicht von außen auf die österreichische Musik zu werfen, indem sie sozusagen aus dem Archiv direkt heraus Musik auflegen, die ihnen gefällt, die ihnen wichtig ist, um sozusagen den Blick darauf zu wenden. Und Wir haben früher bei Listen to Gold immer nur die Journalistinnen, Expertinnen, Musikerinnen, DJs aus Österreich eingeladen und da war das Segment irgendwann mal relativ klar. Bei Listen to Gold World wurde es dann schon breiter, da ging es dann schon massiv auseinander und bei diesem Listen to Gold World wurde es dann wirklich verrückter. Also das war dann sehr spannend zu sehen, wie sozusagen die österreichische Musik sich darstellt, wenn der Blick von ganz weit draußen kommt. Dann sind wir auch ein bisschen Musikvertrieb, weil wir sozusagen einen Musikdank haben. Da kann man sich sozusagen auf CDs Musik brennen lassen. Ist alles völlig legal und vor Weihnachten ist da immer der Big Seller, die Warwick Man's Kiffle Group und so. Alter Stuff, den man nicht mehr kriegt. Da kommen dann die Enkel vorbei und lassen dann für den Opo oder was so Platten pressen. Meine Sachen verkaufen sich kaum. Also, sind auch drinnen. Und dann sehen wir uns auch durchaus als Forschungseinrichtung, eben für Auswertungen etc. Wir haben fürs MIT für Auswertungen gemacht, auch für viele Frauenorganisationen, die Daten haben wollten, wie das Ganze sein. Was wollen wir sein? Vollständig natürlich, wir wollen alles drinnen haben, was gibt. Wir wollen kostenfrei sein und online nutzbar mit allen Teilen. Forschungszugewandt, auch ganz wichtig. Was sind unsere Vorteile von dem, was wir machen? Wir haben von Anfang an die ganze Software immer selbst entwickelt. Das war immer ein Vorteil, nicht nur aus Kostengründen, sondern auch um sozusagen seine eigenen Vorstellungen von Archiv verwirklichen zu können. Das ist bei allen anderen Organisationen in Österreich zum Teil gescheitert, wo Firmen immer was versprochen haben und dann eigentlich nie das entstanden ist, was man haben will, sondern immer so ein Hybrid, das ihr teuer war, nicht funktioniert hat. Der Verein ist seit der Gründung ziemlich gleich geblieben, seit 1993. Die beiden Gründer sind immer noch im Vorstand und wir haben eine super Mannschaft von jungen Leuten, die zum Großteil Musik studieren, die bei uns sozusagen Daten eingeben, sammeln etc. etc. Gut, ein Ding, das aus dem Ganzen herausgewachsen ist, ist FEMBOP. Wir haben immer uns gefragt, was können wir mit unseren Daten tun, weil wir ein aktives Archiv sein wollen. Und irgendwann habe ich gesagt, hey, wir müssen mal die wesentlichsten Frage uns stellen, wieso sind, und wir wussten ja schon immer, wo die Prozente liegen, wenn wir Abfragen gemacht haben, wieso sind so wenige Frauen in der Popmusik aktiv, was ist da der Grund? Und wir wollten sozusagen einmal das Datenmaterial nach außen legen, damit Musikologinnen soziologische Forschungen betrieben werden können, mit dem Hinweis, okay, was könnte der Grund sein? Ne? Und dazu sind einmal Daten gut und wichtig und aus 500.000 Datensätzen plus und steigend lässt sich da schon ein ganz guter Schluss zielen. Und wir haben dann das Glück gehabt, dass irgendwann am frühen Morgen ist Post gekommen von der KUPF, gläserner Boden, und ich denke mir, gläserner Boden, habe ich da irgendjetzt eine Täuschung, das ist doch immer die Decke, und dann habe ich mir den Text gelesen und dann hat es bei mir Klick gemacht und gesagt, super, jetzt könnten wir eventuell Gelder bekommen, damit wir endlich einmal diese Daten der Musikerinnen und Komponistinnen etc. aus der Datenbank rausspielen können in eine eigene Plattform, dass somit eine kontinuierliche Sichtbarmachung stattfindet. Ja. Also wenn wir ein Update machen von unserer Datenbank für das Web, war sozusagen das Ziel, dass wir dann auch ein Update machen hinein in diese Auswertung, sodass also immer diese Daten aktuell sind und damit aktuell Forschung betrieben werden kann. Wie schaut das ganze FEMBOP aus? Ich muss das Ganze mal ein bisschen verkleinern. Ich habe das eher zu groß hingestellt. Also ist eigentlich im Grunde genommen, schaut es aus wie eine fancy Homepage. Wenn man sich das jetzt anschaut, zum Beispiel diese Daten, ich mache es wieder ein bisschen größer, zu groß, da sieht man da das Bundesland und wir haben aus Oberösterreich 5.597 Musikerinnen, Männer wie Frauen. Und wenn man dann das Geschlecht weiblich angibt und dann zum Beispiel jetzt ein Instrument auswählt, ich sage jetzt einmal die Trompete oder ich sage Electronics, weil Electronics-Künstler in mir sitzt und ich habe da Oberösterreich und ich gehe auf Go und wir haben 777 Künstlerinnen, die sozusagen Electronics bedienen. Dann sagt uns der Datenbrowser, dass wir aus Oberösterreich 0 Electronics-Künstlerinnen haben, was ganz sicher nicht stimmt. Ja. Also grundsätzlich würde mir da vielleicht die eine oder andere Person einfallen, aber das könnte schon wieder sein, dass wieder zum Beispiel Jerry Sankis, das Wienerin, eingetragen worden ist. weil sie eigentlich eh aus Salzburg kommt und in Linz studiert hat. Also da müssten wir jetzt Nachforschung machen, wo jetzt zum Beispiel Jerry Sank ist hin verschwunden. Es könnte aber auch sein, dass bei der Datenerfassung zum Beispiel nie erfasst worden ist, irgendwo in einer Eintragung auf ihrer Platte, dass sie sich als Electronic sieht, sondern eher Gitter, Sampler oder was. Also das ist dann immer so eine Frage, wo man dann auch bei den Künstlern immer nachfragen muss, also wo ist dein Tagging? Und da sind wir in der Problematik der Datenbank und da werden sich noch einige Daten massiv verändern. Wenn man aber zum Beispiel jetzt hernimmt Wien, wo wir 18.931 Künstlerinnen haben und wir stellen jetzt die Frage nach Electronics, dann kommen wir auf jeden Fall zu einer Vielzahl. Da haben wir zum Beispiel Susanne Brockes drinnen, die Patricia, die neben mir sitzt, also die wurde als Electronics erfasst und Christina Kranemec etc., Katharina Clement, Electric Indigo etc. etc. Also wir können also reingehen und Dinge abfragen, sehr genau. Wir können dann auch draufklicken, zum Beispiel jetzt auf die Patricia. Und dann springen wir rüber in unsere Datenbank und haben dann sozusagen auf der SRA-Datenbank ihre ganzen Geschichten, können zum Beispiel dann auf Irradiation klicken und wir haben dann sozusagen die ganzen Irradiation-Daten da. Patricia war so nett und hat uns noch versorgt, weil es gibt Lücken en masse in einer Datenbank, zum einen, weil wir die Daten nicht bekommen, also es gibt Labels, die schicken uns alles automatisch, das funktioniert großartig, dann gibt es Labels, die schicken uns dann und wann was, grundsätzlich ist es ein Nachfragejob und wir laufen den Daten immer nach und mit diesem Fempo-Projekt haben wir uns entschieden, diesen Daten massiv nachzulaufen, also sehr lästig zu sein, Künstlerinnen abzufragen, hey, was fehlt und so weiter. Und es ist sehr schwierig, die Zeit aufzubringen. Das kann vielleicht die Patricia bestätigen, dass man dann sagt, okay, jetzt suche ich alles raus, jetzt schaue ich das alles drin. Das ist ein Tagesjob oder zwei vielleicht, weil man natürlich nicht so an das Archivarische denkt als Künstler, sondern an den nächsten Tonträger, an die nächsten Konzerte und gar nicht so erpicht ist, sozusagen die Vergangenheit so prominent herauszubringen. Also da sieht man, dass man sehr schön zwischen dem Fempop und der Datenbank hin und her springen kann, weitergehen kann etc. Und jetzt fahre ich mal runter, um zu sehen, was man noch machen kann. Hier haben wir zum Beispiel mal das Verhältnis Musikerinnen und Musiker in Österreich. In Österreich haben wir 10% plus 89 geht sich halt nicht. Ja, wir haben keine Komma programmiert, weil das wieder zu umständlich wäre. Man kann drunter lesen, es gibt 3226, 28.000, kann man ausrechnen, ob es 10,2 und 89,8 sind. Ich habe schon einmal, irgendwie gehören Komma hin, also mir macht das auch fertig. In Oberösterreich haben wir 8% zu 91, 364 zu 4054. Wenn man jetzt weiter heruntergeht, haben wir ein schönes Bild bei den Bandzusammensetzungen und da sieht man da dieses schöne Teil da und da können wir jetzt immer sagen, okay, wir haben 3106 Bands, wo nur Männer sind, ein Mann und null Frau. Also es gibt sehr viele Solokünstler in Österreich. Dann gibt's die Konstellation ein Mann, eine Frau, 342 Mal und so geht das dahin. Also im Grunde genommen kann man dann zum Beispiel in so ein Feld reinklicken, wo eine Band ist, wo drei Frauen sind, kein Mann, drei Frauen, ein Mann, ist interessant, schauen wir mal, wer das sind. Und da sieht man dann also, in welchen Bandkonstellationen wie alles abgelagert ist in unserer Datenbank. Also man sieht dann auch über die Besetzungen sehr gut, wie Strukturen von Bands sind. Also die meisten, wird man später sehen, die meisten Frauen sind Sängerinnen. Also die stehen entweder im Chor oder vorne und singen. So ist es dann auch hier in den meisten Sachen. Also eine Frau ist dann meistens die Sängerin. Wenn wir reingehen, das wird eine Jazzband sein, Atemsam-Quartett. Da ist in dem Fall die Frau die Violinistin. Also ja, weil es eine andere Bandform ist, in den meisten Fällen wird es Gesang sein, statistisch. Wenn wir jetzt da runtergehen, also es hat wir haben ein Beispiel herausgeschrieben, dass zum Beispiel die meiste Regelsängerin mehr als eine Frau in Bands haben, eine eindeutig Seltenheitswert. Bemerkenswert ist auch, dass es mehr Bands mit fünf Männern gibt als die populärste Bandform, die Ein-Personen-Band auf der weiblichen Seite. Also es finden sich schneller 5 Männer zusammen wie eine Ein-Frau-Band. Also das ist sehr signifikant, also dass also dieses Business ein sehr männerorientiertes ist. So schauen sich die Tonträgerstatistiken aus, zum Beispiel in Oberösterreich, wo Frauen beteiligt waren an Tonträgern. Gibt es natürlich Jahre, die Spitzen sind. Das hängt auch damit zusammen, was sind die Spitzenjahre des Tonträgers. Das geht jetzt zurück, obwohl wir auch die digitalen Tonträger erfassen und somit eine kleine Kurskorrektur vorkommt. Wenn man da jetzt reinklickt, zum Beispiel in das Jahr 1997 beispielhaft, dann sieht man diese Tonträger, die da herausgekommen sind, Person, die Frauen, die in der Band beschäftigt sind sozusagen, die Band und dann, wie der Tonträger heißt. Also man kann dann wirklich reinschauen, wo findet das Ganze statt. Das ist eine klare Sichtbarmachung. Dasselbe, wir haben da die oberösterreichischen Sachen rausgehoben, weil das Geld aus Oberösterreich gekommen ist und wir da sozusagen auch freundlich sein wollten. Hier sind die österreichischen Daten. Naja, man muss nicht immer alles, andere würden Wien machen, aber die Wiener haben uns da nichts gegeben dafür. Okay, da sieht man also, da kann man reinklicken und sich anschauen, welche Tonträger. Dann ist auch spannend die Jobs, also wo sind Frauen sozusagen beschäftigt, als Komponistinnen, Autorinnen, Studiomusikerinnen, Fotografinnen ist es sehr gut. Auch in der Promotion PR ist ein typisches Frauengeschäft sozusagen. Und da sieht man dann also, dass es Presseversand, PR, Publisher in diesen Bereichen sehr gut ist. Es gibt natürlich auch Sachen, wo es völlig verzerrt ist. Radio zum Beispiel, wir erfassen keine Radiomacherinnen und Radioleute, sondern nur Leute, die sich sozusagen als Radio-DJ sehen. Und das müsste explizit von den Künstlerinnen hervorgehoben werden. Bis jetzt ist das kaum passiert, auch von Männerseite nicht. Also gibt es ein paar. Bei den Instrumenten ist es sehr spannend, da sieht man dann also, dass die Stimme das Hauptinstrument ist, 2000 Frauen singen, obwohl viel weniger Frauen sind, 8000 Männer singen erfasst. Also das sieht man von der Statistik, da gibt es eigentlich ein Übergewicht, Frauen sind de facto Sängerinnen, könnte man jetzt heraus extrahieren. Bassgitarre ist das Verhältnis schon von den Prozenten abfallend. Bei der Gitarre detto, Percussion, schaut ganz passabel aus und da sieht man auch mit den Balken, also wo das Ganze sozusagen hinläuft. Klickt man hier wieder rein, hat man wieder zum Beispiel beim Chorgesang eine Aufstellung offen, wer sozusagen bei uns als Chorgesang erfasst ist. Hat auch den Vorteil, dass natürlich mit diesen Sichtbarmachungen Musikerinnen sagen kann, hey, da fehle ich, da muss ich was korrigieren. Das geht auch ganz leicht bei uns. Man braucht nur auf die SRA Homepage gehen. Da gibt es dann so ein Fenster, das heißt Feed Us. Und da kann man dann Banddaten, Personendaten, Record und Firmendaten sozusagen nachreichen oder korrigieren lassen. Gut. Wenn ich jetzt da weitergehe, haben wir also diese ganzen Musikteile. Und dann gibt es noch Genreauflistungen. Da sieht man dann, wo findet was statt, im Bluesrock weniger, Latin Pop schon ein bisschen mehr von den Prozenten, im Jazz auch gar nicht so schlecht, Elektronikmusik und dann geht's so runter und je experimenteller Hip-Hop ist der Anteil sehr gering im Vergleich dazu, ist auch wie Heavy Metal sehr männerzentriert, also das sieht man dann auch von den Genres, wo die Reise hingeht. Dann haben wir noch parallel dazu, das werden wir auch weiter fortsetzen, eine Interviewserie machen, wo wir einige Interviews auch, wenn es zugelassen wird, als Hörbeispiel drinnen lassen, weil wir auch den O-Ton der Künstlerinnen hören wollen, dass es nicht immer nur so, okay, man hört sonst immer nur die Stimmen der Männer, das habe ich mitgenommen aus einem Symposium der Hörstadt und da werden wir sozusagen noch Interviews eine Menge machen, auch mit dir und anderen, also das werden wir ausbauen. Diese Serie wird so ein ongoing Project sein. Da gibt es auch eine Fragenliste, die eigentlich sehr zu tun hat, wie kommt man wohin, da stellen wir Fragen, also wie bist du zu dem Instrument gekommen etc. Und wie ging es bei der Ausbildung, wurde man getrennt, zu welchem Instrument wurde man elternseitig genötigt etc. etc. Wie landet man dann bei dem Instrument, du wirst ja dann von deiner Seite aus beschreiben können, wo die Reise hingeht. Dann haben wir auch noch Links zu Aktivitäten, die sehr wichtig sind, zum Beispiel Female Pressure hat Electric Indigo gestartet, du bist da auch mit aktiv. Da gibt es dann die ganzen Links. Dann gibt es den schönen Kinofilm von Miriam Unger, Oh Yeah, She Performs. Dann gibt es noch verschiedene Homepages, wo auf dieser ganzen Fragestellung mitgegangen wird und auch Interviews zu diesen Fragestellungen, international wie national. Dann haben wir auch noch sozusagen aus Dorf.tv.at Archiven was rausgeholt etc. Also wir sind dabei, sozusagen diese Linkliste zu vervollständigen, zu vergrößern und das auch aus ganz unterschiedlichen Genre- und Stilbereichen. Wir sind ein Archiv, wir bewerten nicht, wir machen keine Lobbyarbeit für irgendwelche Sounds und Stile etc., sondern wir versuchen abzubilden. Und ja, damit wäre ich eigentlich durch. Und Fragen bitte später.
Vielen Dank, Enstein. Fragen kommen sicher ganz viele.
So, also ich bin die Patricia Enigl, aka Irradiation. Ich werde jetzt nicht ganz so lange reden. Fang vielleicht damit an, wie bin ich zu dem Instrument gekommen. Das ist vielleicht wirklich, wirklich ganz lustiger Start. Also ich wurde eigentlich zum Blockflöte spielen genötigt. Damit hat es begonnen. Und wollte immer Klavier spielen und habe aber dann letztlich mit Gitarre angefangen. Das war eigentlich auch nicht ganz das, was ich wollte. Was aber dann wieder toll war, dass ich da dann nämlich ziemlich schnell dann so mit 13, 14 dann zum E-Gitarre spielen angefangen habe. Währenddessen Freunde ziemlich viel mit Elektronik schon zu tun hatten, rumgebastelt haben und ich eigentlich immer nur so Seitenblicke auf die Geräte geworfen habe, bis ich rumprobiert habe, ziemlich lang immer wieder mal. Und so im Nachhinein gesehen, denke ich, wäre es damals eigentlich schon toll gewesen, hätte es da Role Models gegeben, die irgendwie mal gesagt hätten, also weibliche Role Models, die vielleicht auch mit Synthes und Drum Machines arbeiten. Gab es aber nicht, deswegen hat sich das deswegen und auch, ja, Gitarre spielen, Band haben, war auch ziemlich spannend eigentlich. Dann irgendwie so Ende 80er, Anfang der 90er in einer Band gespielt. Auch recht viel gespielt damals auch. Und das hat sich dann aber auch wieder aufgelöst. Wir waren ein Trio und irgendwie habe ich die Gitarre dann, also das ist bei mir ein bisschen eine Geschichte mit Windungen, dann ins Eck gestellt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, das ist eigentlich nicht mehr das, was ich machen will. Und irgendwo muss die Kohle herkommen, also habe ich dann mit Grafik begonnen. Ich habe eigentlich auch nicht Musik studiert, ich bin eher da irgendwie auch so ein Autodidakt, mir alles selber beigebracht. Lange eben arbeitend Grafik und auch Grafik unterrichtet und im Rahmen von dem dann irgendwie, klar, da war immer das Interesse für elektronische Musik und ja, und dann kam dann irgendwie der Punkt, dass ich neben Produktionen so in den frühen 90ern, wo ich mit einem Freund zusammen ein bisschen co-produziert habe, aber immer noch keine eigenen Kisten hatte und dann eigentlich eher spät, so 98, dann endlich beschlossen habe, ja, jetzt fange ich einfach mal selber zu produzieren an. Und ja, und vorerst mal mit Computern und meine eigenen Produktionen gemacht habe. Und damals gab es ja irgendwie auch diese ganzen Plattformen, sowas wie MP3.com, Bisonic.com etc. Weiß nicht, ob Sie das vielleicht noch kennen. Wo man halt irgendwie viele eigens produzierte Sachen reinstellen kann. Und da eben auch wieder so eine ganz typische Geschichte bei mir, diese Vernetzungen. Man lernt da jemanden kennen und dort jemanden kennen. Und da dann lustigerweise über MP3.com damals eine Anfrage hatte und das war dann in Oberösterreich, nämlich beim Echtzeitfestival, organisiert vom Josef Gaffel, eben auch einen Backlip-Member. Und das ist nämlich auch bei mir, gibt es auch eine Beziehung da zu Oberösterreich. Da kam ich dann mit den ganzen Backlip-Members in Kontakt und bin seit 2003 auch aktives Backlip-Mitglied. Auch ein sehr schönes Kollektiv mit sehr vielen Künstlern und Künstlerinnen aus den verschiedensten Bereichen, nachdem sie alle Linzer sind, vielleicht muss ich da eh nicht so viel dazu sagen. Und da ist zum einen Backlip und diese ganzen Vernetzungen und dadurch haben wir dann ein Festival veranstaltet, das Temp Festival, Auch wieder zum einen über das Kollektiv, zum anderen über viele befreundete Musiker und Musikerinnen in Wien auch. Und daraus ist dann eben auch das Label entstanden, Temp Records. Das war 2003. Eben mit der Notwendigkeit, mit dem Gedanken, unsere eigenen Sachen rausbringen zu wollen. Damals noch physikalisch, auch wiederum eine sehr lange Geschichte und mittlerweile auf digitalen Tonträgern, kann man eigentlich nicht sagen, Files quasi. Ja, als Musikerin arbeite ich zum einen solo, zum anderen auch immer wieder mit Kollegen und Kolleginnen zusammen, da unter anderem eben auch mit Electric Indigo, die Techno-DJ ist und auch Produzentin. Da möchte ich danach eher noch was zu Female Pressure sagen, oder auch Mize Medusa, Rapperin und Poetry Slammerin, oder Christina Nemetz, jetzt neuerdings auch ein Projekt, und ja, noch andere. Ich finde es wirklich wichtig, dass die ungleichen Verhältnisse da, dass doch wirklich immer wieder darauf hingewiesen wird und dass die auch aufgezeigt werden, und noch viel wichtiger und viel lieber wäre es mir, wenn wir darüber überhaupt nicht reden müssten, wenn das eine Selbstverständlichkeit wäre. Weil es ist nicht nur die Tatsache, dass so wenig da sind, ja, es ist auch die Tatsache, es sind schon auch mehr oft, als man denkt eigentlich, was eben ein sehr schönes Beispiel jetzt zuletzt das Popfest in Wien, die es doch geschafft haben, 30% Frauenquote zu bringen, was erstaunlich ist für ein Festival, weil es ist auch so, dass sich Veranstalterinnen und Veranstalter eigentlich da mehr bemühen müssten, aus meiner Sicht. Nicht nur aus meiner Sicht, da gibt es vielleicht eher auch kurz zu Female Pressure. Female Pressure ist ein von Electric Indigo, danke, vielleicht kannst du auch einen, oder tauschen wir mal. 1998 ins Leben gerufenes Projekt, auch eine Plattform, die sich zur Aufgabe gesetzt hat, Moment einmal, ja, die hier allerdings nicht mit Österreich Schwerpunkt, sondern weltweit Künstlerinnen abrufbar macht. Ja. So, ich bin ein bisschen beschwerlich hier für mich mit diesem ungewohnten Touchpad. Da kann man hier zum Beispiel die Location eingeben, jetzt sage ich zum Beispiel mal Europe, auswählbar auch nach Land, zum Beispiel Austria. Austria, na, das kommt irgendwie nicht ganz hin. Bleiben einfach jetzt mal nur bei, wahrscheinlich finde ich da auch was, oder vielleicht Vienna.
Salzburg war da oben, glaube ich.
Salzburg?
Ja. Über Santo Domingo noch drüber.
Ich tue mir so schwer mit diesem Computer.
Knapp daneben, genau da.
Salzburg, ja. Ah, ich sehe schon. Salzburg, genau. Und jetzt kann man verschiedene Genres zum einen noch angeben und zum anderen, wie man sieht, sind da auch zum Beispiel Visuals inkludiert, also visuelle Kunst. Other Music, One Can Dance, to allerhand verschiedenste, sagen wir jetzt einmal All zum Beispiel. Ja, und da gibt es ja noch Unterteilungen. Also es ist ziemlich umfangreich. Und dann verschiedenste Professions. Es geht nämlich nicht nur um die Musikrichtungen, also nicht nur Musikerinnen, sondern eben auch Label-Owner, Label-Management, Journalisten, also Journalistinnen etc., Event-Managerinnen, sagen wir jetzt zum Beispiel vielleicht wirklich mal Label-Owner oder Live-Performer, weil es gerade da ist. Und dann eben auch, ja gut, Salzburg habe ich doch auch. Eieieiei. Ja, machen wir mal All, ist glaube ich besser. So, bleiben wir vielleicht mal Austria, wäre vielleicht wirklich ganz interessant. Na, Austria.
Australia. Knapp daneben.
So, machen wir mal Search. So, dauert jetzt auch ein bisschen. Also wie gesagt, diese Plattform gibt es seit 1998. Da gab es eben auch ein ganz... einige Feierlichkeiten 2008 zum Jubiläum, einige Partys, aber eben auch eine DVD, die produziert worden ist, und zwei Jahre davor eine CD eben. Ja, und da gibt es dann eh schon einiges. Also auf das wollte ich nochmal hinweisen, dass da Electric Indigo mit dem Female Pressure Netzwerk schon seit vielen Jahren daran arbeitet, auch das sichtbar zu machen. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Veranstalterin oder ein Veranstalter ein ein Event plant, dann eigentlich ohne weiteres mal in diese Datenbank auch blicken könnte und schauen könnte, oha, ja, es gibt ja doch einige, die auch musizieren, produzieren, live performen oder Visuals machen, Promotorinnen etc. Ja. Also Female Pressure ist da eigentlich mittlerweile eine Instanz, die, finde ich, vielleicht auch wirklich zu wenig genutzt wird. Neben der Plattform wird auch intern immer wieder diskutiert in Form einer Mailingliste. Und was da auch immer wieder auffällt, ist immer wieder die gleiche leider Geschichte, warum spielen so wenig Frauen auf Festivals? Was immer wieder erstaunlich ist, wo ich mich auch wundere, und immer wieder dieses blöde Argument kommt, pardon, die Ausdrucksweise, sind die denn auch nicht gut genug? Ja, das ist irgendwie oft so ein Argument, was man sehr oft zu hören bekommt. Ja, wenn die gut genug wären, dann würden sie ja auch spielen. Und das, ja, ist sehr schade und zeigt sehr viel von der Art, wie gedacht wird. Und im Rahmen dieser Female Pressure Networks gibt es dann auch seit, ich glaube, 2012, 2013 war das, denn da möchte ich mich jetzt entschuldigen, den genauen Zeitpunkt kann ich nicht sagen. Ja, genau, das Booker's Guide kam 2004 raus, eben im Rahmen dieser ganzen Diskussionen, so wenige Frauen, ja, warum werden so wenige Frauen gebucht, haben sich dann Aktivistinnen, die zusammengesetzt in Berlin und jetzt einmal eine Berlin-Edition gemacht des Booker's Guide to Electronic Music, was im Prinzip eine PDF ist, auch die da, genau, die könnten wir ja vielleicht mal downloaden, die auch sehr schön aufzeigt, dass ja der, und das ist bei Weitem nicht komplett, ja, das ist eine Berlin-Edition, wo aber auch immer noch nicht alle drinnen sind. Ja. Das einfach ein bisschen zeigt auch, dass da ja sehr wohl Musikerinnen da sind und aufzeigt eben Gender Inequality, eben die Tatsache, dass da einfach keine Gleichbehandlung stattfindet. Und wenn man sich das ansieht, ja, eben auch, ja, und das sind doch schon einige Namen, unterteilt in Genres, mit Linkangaben etc., Experimental, Techno, ja, diverses. Irgendwo gab es da, was ich mich erinnere, auch eine Grafik, ja, und das ist nicht wenig da, und wir sind jetzt nur in Berlin. Sound Engineer ist auch so ein Thema, Live Act. Ja, und so weiter und so fort. Genau, und da sieht man das auch sehr schön. Wiederum diese Verteilung. Wie schaut's aus? Mixed Men und Women. Wie schaut da die Verteilung? Buchungs, kann man das sehen? Oder sollte ich da vielleicht noch ein bisschen einzoomen? Kann man das lesen halbwegs? Ja. Wie schaut das aus? In Clubs in Berlin, auf internationalen Festivals, auf deutschen Festivals. Und da gab es ja unlängst, habe ich irgendwo auch ich glaube, das war war das Gap oder Noisy, hat da irgendwie auch so eine Studie gemacht, so eine allerdings sehr beschränkte, wie schaut es aus mit österreichischen Festivals. Und da hat eben das zum Beispiel das Pop-Festival ist da bei Weitem. Ich möchte jetzt nicht Werbung für Sie machen, ich habe mich nur einfach wirklich sehr gefreut, dass das heuer so super funktioniert hat. Und da sieht man eben Quoten von 8%, 10%, 12% etc. Und es liegt eben aber auch nicht nur daran, dass so wenige da sind, sondern sehr stark daran, dass einfach zu wenig Aufmerksamkeit darauf gelegt wird. Und das ist der Hintergrund von diesem Booker's Guide, um da ein wenig Aufmerksamkeit darauf zu lenken. Ja, das soweit zu Female Pressure. Ich würde sagen, ich gebe das Mikrofon jetzt ab.
Nein, behalt ruhig, weil ich habe eh eins. Ja, vielen, vielen Dank euch beiden. Einfach mal schnell einen Applaus für eure Präsentationen. Applaus Ja, ich denke, das wird uns jetzt wahrscheinlich in der Diskussion in viele Richtungen treiben, weil das Thema einfach sehr, sehr ausfranzend ist. Ich werde versuchen, immer wieder so ein bisschen heranzuholen und schauen, dass wir vielleicht gedanklich einen roten Faden behalten. Ich steige mal ein, zwei Fragen und dann würde ich es gerne gleich ins Publikum öffnen, wenn euch auch schon danach ist, euch zu beteiligen. Das müssen ja nicht immer Fragen sein, das können auch ruhig einfach Statements oder eure Sichtweisen dazu sein, die da einfließen. Ich würde gerne anknüpfen an das, was du vorher gesagt hast, wie du selber dich in eine Musikerinnenlaufbahn hineingeschwungen hast. Haben dir Role Models gefehlt, die dir geholfen hätten, dich da ganz anders zu sozialisieren in dieser Zeit? Bist du jetzt ein Role Model? Und wenn du eins bist, wo wirst du sichtbar für junge Musikerinnen?
Ja, es ist immer schwierig, wenn man sagt, man ist ein Role Model. Was mir aber natürlich schon immer wieder aufgefallen ist, wenn ich als Frau alleine auf der Bühne stehe, ein Live-Act mache mit allerhand Elektronik-Stuff, dass öfters mal junge Musik oder junge Mädchen, Frauen, junge Frauen eigentlich auf mich zukommen und sagen, hey, was du machst, ist super und ich will das auch machen. Ja. Insofern, vielleicht ja, vielleicht bin ich da ein Role Model und ich versuche dann auch immer wieder zu sagen, dass das auch gar nicht so schwierig ist und also einfach die Sache, das Musik machen. Alles andere ist natürlich schon schwierig. Ja, ich glaube, deswegen sind Netzwerke wie Female Pressure auch wirklich wichtig, dass man sich zusammentut und vernetzt, weil männliche Kolleginnen sind männliche Kolleginnen, du fühlst gut. Männliche Kollegen sind einfach besser vernetzt. Ja? Da gibt es schon ziemlich viele Burschenseilschaften oder Männerseilschaften, wo es schon sehr schwierig ist, als Frau eigentlich Fuß zu fassen. Vor allem, wenn man gerade beginnt, denke ich mir, und vielleicht nicht so, ich meine, ich bin vielleicht nicht so ganz auf dem eher ein sagen wir mal, expressiverer Charakter, ja. Aber das ist ja nicht, gilt ja nicht für jede und auch nicht für jeden. Und insofern denke ich, ist es wichtig, dass es da Vernetzungen gibt.
Mhm. Ich denke, das eine ist sicher etwas, wo wir zu sprechen kommen werden, die Ausbildung. Wo werden junge Frauen ausgebildet und wie werden sie ausgebildet? Wie wachsen sie in diese Szene hinein? Das andere ist sicher der Bereich des Archivs, also diese Daten, die ihr da jetzt sammelt, die du sammelst in unglaublich akribischer Art und Weise, sind jetzt eine wahnsinnige Fundgrube, in die man sich so richtig hineinschmeißen könnte und sie nach allen Richtungen und Facetten der Kunst auswertet, um auch wirklich zu Aussagen zu kommen, die mehr sind als eben Prozentsätze, sondern eben auch zu Begründungen, warum diese Prozentsätze so sind, seit wann sie so sind, seit wann sie sich vielleicht leicht verändern und wohin sie sich in Zukunft verändern könnten. Und der dritte Aspekt ist für mich natürlich der politischen Art und Weise, mit diesem Phänomen umzugehen, so wie es ist. Da würde ich jetzt gerne noch einfach eine Frage anschließen. Wer ist denn jetzt im Moment eurer Meinung nach in der Pflicht, etwas zu verändern? Weil das eine, du nimmst dich selbst in die Pflicht, wenn du bei solchen Aktionen wie Female Pressure mitmachst, beziehungsweise dich als Role Model kenntlich machst oder sichtbar machst. Aber wer ist denn vielleicht noch in der Pflicht?
Also ich würde schon auch sagen, dass Männer da sehr stark in der Pflicht sind. Ja? Männer, die auch für Feminismus sich stark machen. Da gibt's auch ein sehr schönes Projekt, ich hoffe, ich finde das jetzt, das heißt He for She. Kennt das jemand von Ihnen vielleicht? Ich muss jetzt selber mal. He for She. Und das ist im Prinzip eine Unterschriftenaktion, eine weltweite, wo es darum geht, also es ist natürlich sehr symbolisch jetzt, aber trotzdem auch ein schönes Projekt, wo es darum geht, dass auch Männer sich stark machen, um zu sagen, ja, wir unterstützen Feminismus, genau. Eine Solidaritätsbewegung, ja, für Gleichberechtigung. Und ja, also insofern als vielleicht als quasi Verstärkung des Arguments, ja, Männer, die sich dafür, finde ich, auch einsetzen sollten.
Meine letzte Frage, und dann öffne ich gleich zu euch, geht in die Richtung, also das ist ein bisschen schwierig, jetzt vielleicht auch die Frage zu formulieren. Musikkulturen, die finden ja in bestimmten Kulturen statt. Und deswegen ist es sicher nicht zufällig, dass es bei uns an der Bruckner Uni 50-50 ist, wenn es um den klassischen Bereich geht. Und natürlich gibt es instrumentenspezifische Unterschiede. Und es ist eben alles andere als 50-50, wenn es um den Jazz und improvisierten Bereich geht. Das heißt, ist das vielleicht auch eine Musikkultur, in der sich Frauen nicht so heimisch fühlen, aus bestimmten Gründen? Kann das sein? So, und dann öffne ich zu euch.
Das ist wirklich eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Ich sage mal ein Jein, vielleicht was Positives, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist, was mich sehr freut. Ich habe jetzt gerade auf der ELAC, dem Institut für Elektroakustik, zu studieren begonnen und ich bin völlig begeistert, weil ich damit nicht gerechnet habe, dass wir 3 Frauen und 5 Männer sind. Also das ist schon wirklich sehr schön. Es kann dann vielleicht nicht ganz so stimmen, oder vielleicht ändert sich da gerade was, dass zumindest ist mir das jetzt auch eingefallen dazu. Zum anderen, ja, es hat sicher was mit dem Umfeld zu tun und sehr stark mit Erziehung und Sozialisierung. Insofern ist natürlich auch die Politik gefordert oder wir alle gefordert, eine gendergerechtere Erziehung. Bildungsthema ist ganz wichtig. Ich schneide es jetzt nur mal an, weil da kommen wir eigentlich vom Hundertsten ins Tausendste. Würde mir noch viel mehr dazu einfallen. Also Bildung, die zu einer dann größeren Offenheit insgesamt führen würde. So viele Konjunktive. Insofern ja, also eben ein Jein, es hat schon was damit zu tun, was für eine Sozialisierung und dann auch was für ein Kulturkreis das ist, aber eben auch bestehende Strukturen, die so schwer zu durchbrechen sind, die eben getragen sind von Männerseilschaften, jetzt salopp gesprochen.
Ich habe eben, während ich mich vorbereitet habe auf heute Abend, habe ich auch mit einem Veranstalter gesprochen aus dem Off-Bereich und ihn gefragt, wie siehst denn du das eigentlich? Wie suchst du die Acts, die du veranstaltest? Nimmst du da irgendwie Rücksicht auf Frauen oder Männer oder so? Und dann hat er ganz frei von der Leber weg gesagt, naja, es ist schon so, dass ich natürlich mehr an Männer denke als an Frauen, weil wir gehen dann nachher auf ein Bier und wir bleiben sitzen und wir reden über Männerthemen und damit sind wir einfach in Gesprächen und in Netzwerken verwoben. Ja, aber so ist es. So ist es einfach. Und damit entstehen die nächsten Buchungen und so weiter. Das heißt, das ist ja etwas, was auch wieder zurückspielen würde auf, es müsste mehr Frauen als Veranstalter geben, als Veranstalterinnen geben, die nämlich dann ganz andere Netzwerke und ganz andere Aftershow-Partys organisieren würden, in denen man sich vielleicht anders zurechtfinden würde oder eben gemischter. So. Darf ich da was reinbringen? Ja, du darfst immer.
Meine Erfahrung ist ziemlich ident, das hängt natürlich mit ganz klaren Machtstrukturen zusammen. Wenn man jetzt einen Act bucht, dann ist auch immer ein Kniefall des Veranstalters gegeben. Man will ja an Perlen ran. Ja? Also da muss man immer was mitnehmen, damit man dann sozusagen die Perlen bekommt. Und die Perlen sind zu 95% Männer. Also wird von dieser Agentur abgebrockt nach Gefälligkeitsprinzip. Und das ist ein Schlüsselding. Also da müsste man jetzt wirklich mal diese ganze Landschaft durchforsten und sagen, es fehlt ein politischer Auftrag, wo man sagt, okay, man will einfach in diesem hochsubventionierten Haus einen Anteil haben. Und das horcht sich natürlich irrsinnig blöd an. Keiner will die Quote, weil jeder sagt, hey, wir sind doch viel weiter. Aber es geht ja gar nicht darum, dass man sagt, okay, man baut jetzt den Fallstrick hin, sondern einfach mal eine klare politische Zielsetzung. Und das war ja schön mit diesem gläsernen Boden. Es wird im großen Blick super formuliert. und ankommen tut dann fast gar nichts. Ne? Also dann, also ich habe, wir haben auf der Kunstuni eine Veranstaltung gehabt, Mehrkanal, wo es darum gegangen ist, studentische Arbeiten im Tonstudio in einem Mehrkanal Sound Environment zu präsentieren. Und wir haben immer versucht, 50-50 zu sein, und das war irrsinnig schwierig, obwohl der Frauenanteil an der Kunstuni sicher 50-50 ist, oder ungefähr so, mehr oder weniger. Und wir haben uns dann immer wieder gefragt, warum ist es so, und da war die Situation dann für uns irgendwann mal klar sichtbar, dass man viel mehr fördern muss. Also man muss da viel mehr ansprechen, weil eben die Role Models fehlen, weil auch zum Teil so die Gesellschaften von außen betrachtet werden. Also wir haben vielleicht auch sehr ambitioniert begonnen und haben gleich einen Studenten genommen, der auch sehr gut an das, in der Sichtbarkeit, in der Qualität war, Richard Aigner, so von Ritter Nels, ein Upcoming Star. Und dann haben wir gleich noch ein paar Leute so mitgebrockt, da war natürlich dann die Schwelle auch da, und da war es dann schwierig hineinzugehen und zu sagen, hey, das ist ein Labor, bitte, du hast so eine schöne Arbeit gemacht in deinem Studium, bring sie in unser Studio rein. Und da sind wir dann wirklich, da sind wir Klinkenputzen gegangen, damit wir ein bisschen die Statistik unter Anführungszeichen halten. Uns war aber nicht die Statistik wichtig, sondern uns war wichtig, dass in dem Tonstudio sozusagen Auseinandersetzung stattfindet. Und ich glaube, wenn das nicht das Ziel ist von der Gesellschaft als Aufgabe, also da müsste die Stadt Linz mal sagen, okay, wir wollen mal haben, dass Brucknerhaus, Posthof etc., wo wir Geld reinstecken, einfach ein anderer Wind herrscht. Und das wäre ein politisches Zeichen. Da muss ich gar nicht mit Prozenten drohen oder was. Und dann gibt's eh die Tools, und ich finde das ja so wunderbar, dass diese Sichtbarmachung ja da ist. Ob sie dann wirklich gesehen wird, ist natürlich auch wieder so eine Situation. Weil wenn wir jetzt fragen würden, wer kennt Female Pressure oder wer kennt unser neues Fempop, da sind wir dann schon wieder sehr klein. Und zum Glück gibt's die Veranstaltung, und ich bin sehr froh, dass wir da was zeigen können.
So, das Forum ist größer. Gibt es irgendwelche? Ja, fein.
Ja, meine Frage bezieht sich auf diese Statistik, die vorhin zu sehen war, wie viele Frauen in welchen Jahren an Tonträgern beteiligt gewesen sind. Also diese Balkenstatistik. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich das so versammelt habe oder so, aber es hat jetzt keine männliche Gegenüberstellung gegeben, also wie viele Männer beteiligt gewesen sind pro Jahr. Soweit ihr das mitbekommen habt?
Das könnten wir machen, aber wir haben uns das gespart.
Naja, aber wenn jetzt in einem Jahr weniger Tonträger veröffentlicht worden sind generell, dann ist ja klar, dass weniger Frauen beteiligt gewesen sind. Also von dem her wäre es ganz interessant.
Na, weniger Tonträger gewesen. Veröffentlicht hängt damit zusammen, dass zurzeit weniger Tonträger veröffentlicht werden, und die statistische Größe könnte man sich rausrechnen. Also das wäre nicht das Problem. Wir wollten bei diesem Fempop die Frauen sichtbar machen, und die Verhältnisse werden angezeigt. Okay. Also die sind sichtbar, die Verhältnisse. Wir feilen dauernd, also bitte einbringen, also wenn ihr was entdeckt, euch selbst nicht perfekt entdeckt mit dem, was ihr künstlerisch macht, bitte sofort melden. Wenn ihr Fehler seht, sofort melden. Das steht eh geschrieben auf der Page. Wir sind Work in Progress. Also das ist nicht abgeschlossen. Es ist, was wir in der Datenbank haben, was wir rausmodulieren und sichtbar machen, das ist Work in Progress. Also da gibt es noch Unschärfen, da gefallen uns Sachen nicht, auch von der Darstellung etc. Also sofort Feedback schießen. Also wir versuchen das zu ändern, so gut es geht.
Ich gehe da vielleicht sogar noch einen Schritt weiter, so als Unifrau natürlich immer getrieben von Forschung. Also wenn hier jetzt jemand da sitzt, der gerade drüber nachdenkt, welche Masterarbeit oder welche Dissertation oder welche Studie er machen könnte, das ist eben ein wunderbarer Fundus an Daten. Und wie man dann mit diesen Daten umgeht, das ist dann die Kunst der Forschung. Also wie man sie in die richtigen Verhältnisse setzt und wie man sie in auch quantitativ zu qualitativ bewertet, dann wird's so richtig fein, auch politisch.
Ja, da wäre zum Beispiel eine Fragestellung zusätzlich noch dran. Es wird sehr viel Geld ausgegeben für die Musikausbildung. Warum wird dann der Hals so schmal gemacht, wenn es um die Ausübung geht, so den Beruf? Und da wird er für die Frauen noch einmal schmäler wie für die Männer. Und da wird es dann schon sehr spannend. Warum soll jemand jetzt auf jahrelang auf dem Bruckner Uni ein Instrument studieren, wenn dann statistisch von vornherein schon der Flaschenhals so klein dargestellt wird, wo sollte dann da noch die Chance sein, und dies dann wieder erschreckend, und dann kann man sich nur an Role Models aufbauen und sagt, okay, das will ich machen und das ziehe ich durch, auch wenn die Statistik gegen mich spricht.
Mhm. Hallo, Fisch, mein Name. Ich bin eine Frage, gibt es mehr solche Plattformen oder sind das die einzigen zwei auf der Welt? Wisst ihr davon?
Angesprochen auf die Datenbank, also wir kriegen permanent Besuche aus Deutschland von Universitäten, meistens Musikausbildung, ganz unterschiedlicher Art. Wenn Sie in Wien sind, schauen Sie mal bei uns vorbei und Sie wundern sich, dass es keine solche Datenbank in Deutschland gibt, in dieser Dichte, auf Deutschland bezogen oder auf Bundesländer in Deutschland. Wir sind bloß ein Verein, also wir kämpfen mit Finanzierungsproblemen seit ewigen Zeiten, und warum wir nicht tot zu kriegen sind, ist am Faktor Selbstausbeutung festzuhängen. Und es gibt eine Menge an unterschiedlichen Aktivitäten, die sind aber sehr temporär, sind da. Also sowas wie Female Pressure lebt einfach davon, weil, glaube ich, Susanne einfach da viel Energie reinsteckt, viel selber auf Tour ist, Leute kennenlernt und permanent das am Rotieren hält. In den meisten Fällen haben wir festgestellt, auch von unserer Seite her, als wir 93 begonnen haben, waren wir dann öfter wo bei Präsentationen geladen, wo Leute Geld bekommen haben, auch wir aus der Forschungsabteilung, und die vier anderen Partner, die auch was gezeigt haben, sind alle schon verschwunden. Und so passiert das dauernd. Also das Problem, und dann verschwindet das alles im digitalen Nirvana sozusagen. Ne? Also wir haben uns ja zum Ziel gesetzt, das Unsichtbare in der Musik sichtbar zu machen. Das Gros der Tonträger, die wir im Archiv haben, ist schon so Underdog-Musik, Männer wie Frauen. Nur die Frauen sind dann noch mehr Underdog und noch unsichtbarer, und darum war uns das so wichtig, endlich mal diesen Datenstamm herauszuholen, ihn sichtbar zu machen, damit er diskutiert werden kann. Wie vollständig ist das? Was muss sich ändern? Wir wollen Frauen ein Tool geben, dass sie politisch aktiv werden können mit diesen Daten, dass sie hingehen zu Politikern und sagen, so, und jetzt ist Schluss. Also jetzt muss was passieren, und da sind die Daten und keine Ausflüchte mehr. Ja? Also das ist zum Beispiel mir politisch wichtig, weil mich das alles irrsinnig angiftet, wie permanent super gesprochen wird, aber die Handlung immer völlig katastrophal ist. Ne?
Ich hänge da jetzt vielleicht nochmal eine Frage an, die mir auch vorher schon im Kopf herumgegangen ist. Österreich ist jetzt nicht unbedingt ein Ausbund an gesellschaftspolitischer Innovation, so von unserer ganzen Geschichte her. Das heißt, mich würde natürlich sehr interessieren, wie schaut es denn in England aus, in den skandinavischen Ländern, in derselben Szene, und dem Frauenanteil? Ist es da schon ganz anders als bei uns? Sind wir da hinten nach? Gibt es da schon Vergleiche?
Ich muss da jetzt ganz ehrlich sagen, dass ich dann das nicht wirklich beantworten kann, weil da fehlt mir jetzt, vielleicht weißt du da mehr drüber. Ich meine, zu Skandinavien fällt man natürlich überhaupt ein, dass die Förderung dort deutlich besser ist in skandinavischen Ländern, generell die Musikförderung, dass dort Studios, Proberäume zur Verfügung gestellt werden, das wäre auch was eigentlich in Österreich ich toll fände. Raum zum Arbeiten zur Verfügung gestellt wird, also dass da Musik auch einen viel höheren Stellenwert hat. Das ist das, was mir dazu einfällt, jetzt unabhängig von den Geschlechterverhältnissen. Sonst tut mir leid, wenn ich da kann ich mich mal schlau machen, aber die Zahlen nicht
weiter. Bitte. Ich kann nur kurz anmerken, weil wir vorhaben, 2015 das Girls Rock Camp nach Linz zu bekommen, und es wird auch stattfinden. Auch mit der Argumentation von Fempop natürlich eine Unterstützung hatten, das zu argumentieren. Und in den skandinavischen Ländern schaut das mit dem Girls Rock Camp, das ist ein weltweites Format sozusagen, wo eine Woche oder zwei Wochen lang junge Frauen und Mädchen sich treffen und eine Band gründen und am letzten Tag auftreten und sich auch mit Role Models beschäftigen und auch halt Role Models als Vorbilder haben, weibliche meistens oder queer-feministische. Und das kam eben von den USA über England nach Skandinavien. Dort gibt es, glaube ich, so eine Dichte von, weiß ich nicht, 5 Girls Rock Camps, die von 8 Jahren bis 40, 50, also gibt es dann auch diese Lady Rock Camps. Und je weiter man hier in den Süden kommt, Österreich ist so das Schlusslicht, das jetzt einmal jetzt seit 4 Jahren einmal im Jahr stattgefunden hat.
Super.
Ich darf noch ein paar Daten anhängen. Ich bin in so Pools drinnen, wo ich sozusagen von Profiseite mit Tonträgern digital und physikalisch bestückt werde. Der Frauenanteil in diesen, sage ich mal, 10 Kanälen, die ich bekomme, ist ungefähr 5% vielleicht. Das ist im Bereich elektronischer Musik, von experimentell bis Techno. Im Rockbereich kann ich es nicht sagen, aber da ist der Anteil sehr gering. Und das, obwohl das Produzieren von elektronischer Musik so billig ist. Ja? Also das ist nicht so wie eine Funkband oder eine Bossa Nova Salsa Band mit 7-8 Mitgliedern, teuren Instrumenten. Also da sieht man also, der Business Path ist sehr minimal. Der ist also noch viel geringer von den Prozenten wie bei uns in der Datenbank statistisch.
Mhm. Ja. Gleich einmal vorweg, ich bin ein bisschen spät gekommen und ich hoffe, es ist nicht gesagt worden. Eine Frage zum Fembob. Habt ihr es mit Gagen auseinandergesetzt? Was habt ihr denn da herausgefunden?
Das ist ein Feld, das wird. Wir haben lange überlegt, was können wir anbieten. Und unser Kernangebot ist, die Daten aus der Datenbank heraus zu extrapolieren. Was sich parallel dazu noch entwickelt auf dieser Seite, das hängt dann davon ab, wer sich wie einklingt, wer etwas unternimmt und sagt, hey, bitte könnt ihr auf eurer Seite das auch spiegeln etc. Also wir sind mal froh, wenn wir den Datenbestand verbessern können, wenn wir die Informationen präziser hinbekommen, wenn wir wirklich eine hohe Erfassung haben, wo wir sagen können, okay, jetzt stimmt das Ding halbwegs und wir können dann parallel die Aktualität gut einfangen. Also da würde ich sagen, da ist unser Schwerpunkt. Die Interviewserie wird auch gemacht, aber danke für die Anregung. Die Frage wäre grundsätzlich sehr gut. Ich kann nur sagen, aus der Branche heraus, die Bezahlung schwindet gegen Null. Also die meisten Veranstalter wollen de facto fast gar nichts mehr bezahlen. Also es gibt so wie in der Realität, gibt es so das reiche 2-3%-Ding. Die füllen die Stadien, die Hallen und der Rest sozusagen Brot und Spiele, Spaß, Fun und also, ich weiß nicht, wie ist bei dir, die Gagen sinken, oder?
Ja, also nicht super, ja. sinken, ja, und umgekehrt, ich kenne auch die andere Situation als Veranstalterin. Es hat umgekehrt dann auch oft wieder damit zu tun, dass man dann in einen Club, in irgendeiner Bar oder so veranstaltet und dann wieder von dem Clubbetreiber kein Budget da ist und alles, die gesamte Veranstaltungslast an mir plus Kolleginnen, je nachdem Alleinveranstalter oder mit anderen Veranstaltern, lastet. Und das ist dann auch wieder, das ist wirklich die Frage, wer ist da jetzt gefragt, die Politik eigentlich auch wiederum an mehr Geld da zur Verfügung zu stellen.
Ja. Mich hätte jetzt dann nur zusätzlich interessiert, dieser Gender-Aspekt, weil ich denke mal, ist es gleich, wenn es heißt, Gagen sind schon fast bei Null oder nur weniger, man zahlt ja dann ein Stickel ja noch drauf, auch dass man öfter auftreten kann, weil meine Vermutung, ist es bei Frauen nur einmal prekärer wie bei Männern oder trifft es die Männer genauso oder ähnlich?
Also ich denke, das hängt auch wiederum von den Szenen ein bisschen ab, ja, wo man unterwegs ist und in was für ein Bekanntheitsgrad man irgendwie hat. Aber ich denke mal, dass man, wenn man eher unbekannt ist, so wie meiner einer und nicht jetzt so der gehypte Star, dann sind die Gagen wirklich eher sehr gering. Und es ist auch oft so schwierig, ich spreche ja dann auch nicht immer gleich mit meinen Kollegen, die dann am selben Ort spielen und frage, hey, was hast du gekriegt oder so, ja. Also es ist so ganz generell so in dieser Elektronikszene, sowohl in der experimentellen als auch in der Clubszene ist die Bezahlung nicht wirklich gut. Also auch bei Männern nicht. Und bei Frauen dann, gehe ich einmal davon aus, dass es noch schlechter ist. Ja.
Ich frage jetzt nicht die Gagen, sondern ihr beschäftigt euch jetzt schon lang mit dem Gender-Thema und ich wollte wissen, wie sich das verändert hat, auch wie ihr Frauen empowert oder in eure Netzwerke holt und sagt, ja, mach weiter.
Du meinst, wie sich das in den letzten Jahren verändert hat? Also ich würde sagen, ich bin mir einfach noch bewusster geworden dadurch, dass ich lang musikalisch aktiv bin. Und ich meine, was jetzt Female Pressure anbelangt, das ist ja einfach eine Susanne, ein gegründetes Netzwerk. Und ich immer wieder, wenn ich Frauen treffe, die Musik machen, sage ich, hey, da gibt es dieses Netzwerk, werd auch Mitglied. Ja. Was halt ein bisschen schade ist, also schön ist, dass diese ganzen Diskussionen online noch stattfinden, was ein bisschen schade ist, in Wien gab es irgendwie auch über einige Jahre monatlich ein Treffen, das hat sich dann leider, wo wir immer wieder was ausgeheckt haben, hat sich dann leider ein bisschen im Sande auch verlaufen. Schade eigentlich, aber lag auch daran, dass das monatlich organisieren auch ein ziemlicher Aufwand ist eigentlich und eben auch zu schlechten Gagen auflegen immer wieder. Und also ja, ich meine, bei mir ist es vielleicht so eine konstante Arbeit, wenn ich mit Frauen zusammenkomme, die gerade anfangen, dass ich es halt dazu sage. Und auch nochmal genau, eben Girls Rock Camp finde ich großartig. Ja. Also finde ich echt ganz, ganz wichtig, dass es das gibt, wollte ich nochmal da in die Richtung zurückgeben.
Entschuldige, ja?
Wir haben ja immer die Daten vor den Augen gehabt und ich kann nur sagen, dass die Prozentzahlen seit Beginn von SRA ziemlich gleich bleiben. Also dabei muss ich sagen, dass in den letzten 10 Jahren die Frauen künstlerisch eigentlich in Österreich den Ton angeben. Also ich würde sagen, dass das Spannende in der österreichischen Musik in den letzten 10 Jahren von den Frauen kommt. Also da tue ich mich überhaupt nicht schwer. Gleichzeitig sehe ich nicht so, obwohl jetzt so spannende Frauen da sind wie Soap & Skin, Gustav, die Susanne, die Electric Indigo etc. und auch Clara Lucia und so weiter, sehe ich nicht so, wo ich mir denke, hey, jetzt sind die Role Models ja eigentlich da, sehen wir in der Datenbank noch keinen Schwung. Wir selbst haben uns immer zur Aufgabe gestellt, wir haben den 111.111. Datensatz gefeiert, wir machen wieder ein großes Fest, wenn wir den 555.555. Datensatz haben. Beim 111.111. Datensatz haben wir eine riesen Party in Wien gemacht und da war der Frauenanteil genauso wie die Statistik war. Und da haben wir alle geblutet und haben alle gelitten. Die Party war trotzdem gut, aber wir haben festgestellt, wir hatten alle eine Melancholie. Und ab diesem Abend haben wir beschlossen, gegen diese Melancholie vorzugehen und haben gesagt, wir machen nur mehr Veranstaltungen, die 50-50 sind. Sonst machen wir lieber gar nichts. Das hat dann auch wieder nicht gut funktioniert, weil es ein permanentes Reiben ist und viele Künstlerinnen wollten dann auch nicht kommen, weil sie gesagt haben, wir wollen jetzt nicht die Quotenfrau sein oder was. Das ist ein sehr spannender Moment, der hat sich aber verzogen, den gibt es nicht mehr. Also, ja. Gleichzeitig bei den Interviews haben wir immer festgestellt, dass eigentlich alle Künstlerinnen nicht sich sehen wollen, so als ich bin Frau Künstlerin. Ja. So in dieser explizit aus, was ich auch verstehe, also ich sage auch nicht, hey, ich bin Mann Künstler, ja. Eigentlich sehe ich mich nur als Künstler und ich glaube, dass die Frauen sich auch nur als Künstlerinnen sehen. Bei den Rahmenbedingungen bricht es auseinander. Und ich sehe selber bei unserem Archiv, die Youngsters, die so rockmäßig unterwegs sind, denen ist das alles ziemlich scheißegal. Ja? Entweder die Frau rockt und wenn nur 5% rocken, rocken 5%, die sind super und der Rest ist denen scheißegal. Ne? Denen geht es dann nur darum, dass das Ding rockt. Also die sehen das auch völlig ohne politischen Background. Und denen ist auch wurscht, wenn bei einem Festival nur 5% Frauen spielen. Das ist scheinbar im Rock so ein Muster. Also in anderen Bereichen sehe ich es nicht so. Obwohl zum Beispiel im Brucknerhaus haben sie jetzt eine Schiene im Jazz, die sie aus Amerika, aus New York kopieren, so der Ladies' Day, ne? Also das finde ich schon wieder super blöd. Also warum nicht einfach die spannenden Künstlerinnen, die auf Tour sind, buchen, ne? Und die lokalen Künstlerinnen einzuladen, hey, macht spannende Abende etc. Also das finde ich schon wieder so weit hergeholt und da sehe ich überhaupt keine Fortschritte. Also Das ist alles eher künstlich und ich habe immer das Gefühl, dass bei jedem neuen Versuch das nur stattfindet, wenn es neue Mittel dafür gibt. Und das ist auch früher so gewesen bei dem Linzfest, das hat dann im Posthof auch nur stattgefunden, wenn es neue Mittel gegeben hat. Also, und da müsste man mal die Frage stellen, ob das lauter Sonderthemen sind. Und politisch und vom Kulturmanagement habe ich das Gefühl, dass das alles als Sonderthema betrachtet wird.
Eben auch, weil in den Strukturen, in den Hierarchien ganz, ganz viele Männer einfach das Sagen haben, denke ich mal. Also das ist auch ein ganz ein wichtiger Punkt, da, warum nicht Quoten für diese Strukturen, warum nicht Quoten für leitende kulturpolitische Stellen?
Ja, ich denke mir, diese Quotenfrage, weiß nicht, ob ihr heute Standard gelesen habt, aber da ging es jetzt um die Nachfolgerin von der Frau Ablinger, die auch natürlich immer die erste Frage, die jemand dann gestellt wird, ist, wie halten Sie es denn mit der Quote? Und ja, es ist schon so langweilig, auf diese Frage auch nur zu antworten. Wir brauchen sie. Solange sich die Strukturen nicht verändern, braucht es die Quote. Oh, es passt da fertig. Gibt es Fragen? Ja.
Ich habe irgendwie so den Eindruck, also so wie Sie gesagt haben, wie Sie zum Musizieren gekommen sind, also das, wenn ich darüber nachdenke, wie hat sich mein Musikgeschmack entwickelt, das ist immer so ein bisschen ein Inseldasein als Frau nach wie vor. Also ich habe nach außen hin, wenn ich gefragt worden bin, ganz andere Sachen gesagt, als das, was ich tatsächlich gehört habe. Ja, und das hat sich durchgezogen. Jetzt ist es so, dass ich weiß, dass meine Freunde im Freundeskreis, die reden sehr viel über Musik. Und bei mir ist es nach wie vor nicht so, dass ich Frauen im Freundeskreis habe, die ähnliche Musik hören wie ich. Das ist ein ganz anderes Thema. Das ist, dann hat es jetzt auf Servus TV gerade so eine Serie gegeben über Austropop, nur Männer, also Männer reden über Männer. Und ich habe lange darauf gewartet, ob jetzt vielleicht da mal eine Frau auftaucht, aber nach wie vor nicht. Also ich habe den Eindruck, nach wie vor ist das so, also wenn man sucht, ja, dann muss man wirklich suchen und muss was wissen drüber. Wenn man nur so jetzt sich den Mainstream anschaut und nur so die üblichen Radiosender hört oder so, dann ist es nach wie vor fast unverändert und das finde ich total schwierig. Also dass man von diesen Inseln nicht wegkommt und wenn Veranstaltungen sind, wo dezidiert die Frauenquote gefördert wird, dann hat man sicher total viele Frauen im Publikum und wenig Männer.
Ja, ich denke mir ja auch heute, unser Abend ist ein Ausdruck, wobei ganz so ist es ja auch wieder nicht, aber trotzdem in der Verteilung ist es ein Ausdruck der Interessen. So. Mir ist vorher noch durch den Kopf gegangen, wie ihr da so über politisches Bewusstsein auch gesprochen habt und wie man das artikulieren kann, nämlich sowohl als Mann als auch als Frau. Und was da die jeweiligen Barrieren sind, die einem da durch den Kopf gehen. Was mir schon auch nochmal auffällt, ist, sind Musiker generell eher unpolitisch in ihren Äußerungen und in ihrer Art, sich zu vernetzen? Weil wenn ich an Jelinek, Strerowitz oder auch an unsere Malerinnen, Lasnik und so weiter, das sind einfach so starke Frauen, die sich auch als Frauen ohne weiteres in die Öffentlichkeit und nach vorne gestellt haben, um da bewusstseinsverändernd zu wirken. Und Musikerinnen tun das eher ungern, weil ich glaube, dass Musikerinnen sich generell nicht so wahnsinnig gerne in der Öffentlichkeit äußern und dann schon gar nicht zu so einem Thema. Ist das jetzt eine sehr persönliche Betrachtung oder könnt ihr das mit mir teilen?
Ich denke, es hat ein bisschen was damit zu tun, was für Art von Musik man macht. Also ich sehr stark im Rap zum Beispiel, wenn ich da jetzt an Mieze Medusa etc. denke, dann oder die Jasmo, die irgendwie doch deutlich klare Worte sprechen und das liegt aber jetzt auch eben an deren Zugang. Also das ist die Art von Musik, die sie machen. Bei anderen, also wenn ich jetzt von mir selbst spreche, ich mache halt eher wirklich experimentelle bis club-elektronische Musik und da äußere ich mich jetzt textlich nicht. Ja. Ich persönlich nutze halt dann eher die Gelegenheit, mich in meinem Leben zu äußern. Sprich, wenn ich mit Menschen zu tun habe, wenn ich mit Frauen zu tun habe, generell zu sprechen. Also es eignet sich, sagen wir mal so, finde ich, in der Literatur liegt es irgendwie eher auf der, hat man sehr viel mit Text zu tun, eher auf der Handsicht. Also ich will mich deswegen jetzt nicht sagen, dass ich mich nicht äußere, ja, aber es ist oder unpolitisch bin. Es ist vielleicht nur einfach die Musik, die ich zum Beispiel mache, eher unpolitisch oder wenn man experimentelle elektronische Musik macht. Klar steckt die Politik steckt immer irgendwie dahinter, weil es eben mit Sozialisierung zu tun hat, weil es damit zu tun hat, in welchen Netzwerken ich mich bewege. Das sind oft sehr linke Netzwerke. Also es ist eben wieder so eine Insel in einer Insel eigentlich. Ja.
Okay, um jetzt so eine Insel aufzubrechen. Jetzt in den 90er Jahren gab es ein Modell der öffentlichen Förderung, Kuratoren einzusetzen, die von sich aus mit öffentlichem Geld Schwerpunkte setzen konnten. Es war im Bereich der Musik waren das zwei, der Christian Scheib und der Lothar Knessel, die, ich glaube Anfang der 90er bis Mitte der 90er, drei oder vier Schwerpunkte herausgegriffen haben, wo sie gefunden haben, und da investieren wir jetzt und da legen wir jetzt die öffentlichen Mittel hin, weil wir sind der Meinung, wenn wir das tun, dann ändern sich die Strukturen. So. Das war wirklich so ein kurzes Fenster von 3, 4, 5 Jahren, dann war das auch schon wieder weg, dieses Fördermodell. Angenommen, das gäbe es wieder. Ich brauche es jetzt gerade nur als Gedankengebäude, nicht als Wirklichkeit, weil ich würde nämlich gerne euch fragen, wenn ihr Kuratoren wäret in dem Bereich mehr Frauen in der Popmusik, was wären die 2, 3 Dinge, wo ihr sagt, da muss dringend Förderung hineingelegt werden und wenn das passieren würde, dann würde sich auch langfristig etwas in dieser Szene ändern? Ganz eine einfache Frage, ich mir gedacht, so gegen Schluss.
Ich tue mich da eher schwer. Also ich müsste jetzt da so einen Sprung machen. Ich versuche es simpel zu halten in meinem Leben. Dort, wo ich tätig bin, versuche ich einfach mein Hirn einzuschalten und versuche zu schauen, dass das Ganze so funktioniert, dass das nicht so eine Einbahnstraße ist. Also ich sehe das komplexer einfach. Ich sehe das als Künstler und ich will eine spannende, diskursive Situation haben und die kann nicht sein, dass ich in meiner Havara-Partie mit dem Saufen hinten noch glücklich bin. Also das ist mir zu wenig. Über diese Fragestellung jetzt nachzudenken, das wäre jetzt ein ziemlicher Stress für mich. Grundsätzlich kenne ich einige Felder, wo es spannend wäre, zu investieren. Die Ausbildung findet in Österreich, wenn man jetzt zum Beispiel Oberösterreich hernimmt, auf Landesebene frisst das, glaube ich, 40% des Kulturbudgets auf. Es ist super. Junge Menschen lernen Musik, das ist gut fürs Hirn auf allen Ebenen, also das ist vorbildlich. Ich würde mal weiterschauen und sagen, hey, wieso kriegen wir die talentierten Leute nicht in das Geschäft hinein? Ja? Also warum findet Musikbusiness nur statt im Notenhandel und im Instrumentenbereich? Und wenn es dann stattfindet in den Medien, so mit der Hollywood Zange, die das Kapital abzieht, parallel dazu in den Veranstaltungshäusern über die Agenturstrukturen, die alle in keinster Weise demokratisch strukturiert sind, sondern wo es nur ums Business geht und wo permanent auch öffentliche Gelder, soweit sie vorhanden sind, gezogen werden. Das ist eine Realität und ich würde sagen, okay, wenn die Realität so unverrückbar ist, dann muss man einfach den politischen Smalltalk einmal zu einer Realität werden lassen und einfach mal sagen, okay, ich als führender Denker in Sachen Kulturpolitik setze mich mit den Leuten zusammen und ich will, ohne dass ich da jetzt ein großes Leitthema aufmache, einfach ein paar Sachen festmachen und zwar mehr Anteil, die Qualität heben, die Sichtbarmachung heben und das Ganze weg von der verkitschten Geschichte, heute findet der Frauenabend oder was statt, sondern einfach aus einem inhaltlichen Bewusstsein heraus. Und wenn das nicht funktioniert, dann tauscht man entweder die Leute aus, was sehr gut ist, probiert mal was anderes aus, mal mehr Frauen in Führungspositionen. Ich habe auch keine Angst davor, dass dann die Frauen eventuell auf der anderen Seite einseitig werden können, das ist immer das Argument. Wenn jetzt Frauen das machen, dann kippt das Ganze. Okay, dann kippt es halt einmal. Ist ja schon dauernd am Kippen gewesen. Also irgendwann wird das Ganze dann hoffentlich mal normal und dann wird es spannend, glaube ich. Und ich glaube, dass es unspannender wie im Moment gar nicht sein kann. Also könnte alles kippen. Also so sehe ich.
wie hoch ist die Frauenquote in Ihrem Archiv?
In unserem Archiv ist die Frauenquote zurzeit sehr niedrig. Hängt auch damit zusammen, dass die meisten ehrenamtlich tätig sind. Wir haben jetzt von, sagen wir mal, 6 ehrenamtlichen Mitarbeitern,
das die im Sonst. Das ist aber nicht arbeiten. Typisch weibliches.
Nein.
Gerade im Ehrenamt ist die Frau besonders.
Wir haben im Moment eine
prominent.
Ehrenamtliche Frau und wir haben im Moment eine geringfügig beschäftigt. Alle, die bei uns Geld verdienen, sind nur geringfügig beschäftigt, die studieren nebenbei, die managen sich auch die Dienste selber. Also wir sind ein, wir haben keine Geschäftsführung, wir haben einen Verein mit einem Vorstand und die Arbeit organisiert sich selbst und wir haben Zeiten gehabt, da haben wir 40% Frauen gehabt, zurzeit haben wir vielleicht einen Anteil von 15%. Das wechselt dauernd, hängt damit zusammen, jemand studiert fertig, hat einen Job und geht woanders hin oder hat einen Job und hat keine Zeit, Ehrenamt zu betreiben. Das ist in einem konstanten Wechsel bezogen. Aber wir können nichts vergeben, also wir sind, wir haben keine Macht, also wir können nur mit dem operieren, was wir haben. Hätten wir Mittel, also mich hat vor kurzem einer gefragt in Dresden, ich schätze, Ihr Budget im Jahr ist so eine gute sechsstellige Zahl am Anfang der Sechsstelligkeit und ich habe ihm gesagt, wir sind in der Mitte der Fünfstelligkeit, dann hat es alles runtergehauen. Der hat sich das gar nicht vorstellen können, dass man so ein Projekt macht und ja, so ist es einfach. Wir vergeben keine Jobs, also wir können gar nichts steuern. Also wenn du sagst, hey, ich würde gerne mitmachen, dann haben meine Frau mehr. Also ganz einfach.
Ja, ich würde auch mitmachen. Ich habe nur leider so wenig Zeit.
Nur mir ist jetzt nur wichtig, eine Anmerkung einzubringen, nämlich ich finde es persönlich schon sehr wichtig, dass es noch feministische Schwerpunktsetzungen gibt, wie du sagst, Frauenabende, kann man so nennen, solange es nicht irgendwie noch nicht das 50-50 oder nur mehr ist. Also ist nach meinem Bild so jetzt sei das beides rennen so jetzt so ganz in der normalen Programmierung, dass darauf geachtet wird, aber parallel sollen oder müssen noch Schwerpunktsetzungen sein. Das ist meine Meinung.
Wollten Sie nochmal? Oder? Weil wir gehen jetzt so langsam in eine Schlussrunde.
Okay, ich werde noch gern die Kuratorinnenfrage beantwortet haben. Von dir, also weil du Kuratorin wärst, wo du dich...
War die Frage Kuratorin und Mitte oder war die Frage
Also im Prinzip, angenommen du hättest Bundes-, Landes-, Gemeindemittel zur Verfügung und könntest jetzt auf lange, lange Zukunft hinaus steuernd eingreifen.
Wo auf lange Zukunft?
Auf lange Zukunft, weil das haben die damals gemacht. Die haben ein Ensemble vehement gefördert, die haben in ein Bildungsprojekt investiert, die haben das Mika aufgebaut, also die haben wirklich Strukturen gebaut und damit auch andere verdrängt. Also das hat ja dann
ja, das ist, diesen Schatten. Ja, das ist wirklich eine Schatten, sehr, ne? sehr schwer zu beantwortende Frage. Das ist wirklich... es hängt halt wirklich davon ab, wie viel Geld das ist, weil mir fällt... Also erster Punkt nach wie vor wieder Bildung ein und ich spreche jetzt eigentlich nicht unbedingt von musikalischer Bildung, sondern von einem Einsetzen in Schulen und Kindergärten in einer generell anders denkenden Bildung. Das ist das, was mir als erstes Thema dazu eigentlich einfällt. Jetzt gar nicht so kulturpolitisch gedacht, sondern gesamtgesellschaftspolitisch gedacht. Mhm.
Vielleicht kann anmerken, weil der Fadi gesagt hat, ja, es gehen 40% Kulturförderung in die Musikschulen in Oberösterreich zum Beispiel und da gibt es sehr viel Musikausbildung, aber was nach wie vor stattfindet, ist halt, dass ein anderes Rollenverhalten von Frauen erwartet wird, auch wenn sie dann in der Blasmusik spielen oder so oder bestimmte Instrumente sind, sondern da muss ich ihm denken, wo dürfen Frauen oder auftreten, was ändern, auch wenn gleichzeitig in den Medien vermittelt werden, Frauen können eh schon alles und damit das meist, also so sozusagen ein Versagen, wenn ich das als Frau nicht schaffe, weil ich könnte eh alles, wird auf die individuelle Ebene zurückgeworfen und nicht an den Strukturen. Es verändert dann nichts an den Strukturen oder an dem, wie Bildung dann funktioniert, ja. Insofern.
Sehr gutes Statement.
Ja, und deswegen ist eine Initiative wie die Ihre ja so unglaublich wertvoll, weil das einfach so in einen Alltag, in eine Entwicklung einen Moment setzt, wo plötzlich alles anders ist oder alles anders sein könnte. So. Wie eine Utopie. So. Gibt's noch Statements? Gut. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank an euch beide. Auch bei uns auch noch einmal das Bewusstsein wieder zu schärfen, unsere Gedankengänge auch zu schärfen, weil ich denke mir, was wir die ganze Zeit brauchen, sind ja auch Argumente und wir befinden uns laufend in Diskussionen mit Menschen, mit Frauen, mit Männern gleichermaßen. Was beschäftigt uns da eigentlich? Wo kommt uns die Emotion in die Quere? Wo könnten wir vielleicht ein bisschen klarer denken? Und da sind Daten in der Art und Weise, wie ihr die gerade aufbereitet, unglaublich viel wert, um etwas aus so einer gefühligen Diskussion in eine, schau, so schaut es aus, Diskussion zu bringen. Herzlichen Dank euch beiden dafür. So, vor dem Abschied nehmen darf ich noch hinweisen auf den nächsten Montag, die nächste Veranstaltung. Gudrun Harrer kommt und spricht zu nahöstlicher Irrgarten, Einblicke, Hintergründe, Zusammenhänge. Das heißt, da geht es um den Nahen Osten nächsten Montag. Wir bleiben alle noch ein bisschen da. Wenn Sie auch Lust haben, freuen wir uns. Wir verlagern das Geschehen an die Bar und wir freuen uns, wenn Sie dem Kepler-Salon erhalten bleiben. Schönen Abend.